Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Eine Folge der Lust auf Vegan Podcast live quasi mit dir. Ich habe gerade eben überlegt, das ist sogar eigentlich ganz passend, weil ich bin fast auf den Tag 5 Jahre vegan und du bist ja dran schuld.
Ich weiß gar nicht, wie lange es bei mir ist, ehrlich gesagt.
Ja, also länger auf jeden Fall.
6 oder 7 ja. Oder so.
Und du warst quasi damals auf meiner Facebook-Seite mit 35 Fans damals oder so, warst du quasi der erste Interviewgast, als die Fantas in Mainz waren.
Ah, richtig.
Da habe ich dir einfach mal eine E-Mail geschrieben, magst du nicht mal kommen? Und du hast gesagt, ey, dann komm mal vorbei. Was natürlich cool war. Deswegen, ja, quasi 5 Jahre vegan, 2 Jahre der Lust auf Vegan Podcast, 3. Jahr Xond-Messe.
Ja.
3. Jahr, das wollte ich gerade überlegen, genau. Ja, du hast gesagt, du hast dir als Gastgeber durftest du dir quasi als einzigster das Thema wünschen. Die anderen kriegen es alle aufgedrängt von mir. Nein, Quatsch. Aber du hast gesagt, lass uns mal ein bisschen über, ja, Internet, Thema Trolle, Hater unter anderem mal reden.
Ja, allgemein über das Thema. Ich glaube, das ist für uns alle spannend, weil wir immer mehr mit dem Netz umgehen müssen. Der eine mehr, der andere weniger. Ich denke, es gibt eine Menge Leute, die das spielerisch machen, die das auch vielleicht auch aus gewissen Gründen, nennen wir es mal, natürlicher im Griff haben, die einfach sagen, ja, ich gucke ab und zu mal rein und dann ist es für mich gut. Ansonsten lese ich meine lokale Tageszeitung und habe meine Ruhe und gucke abends meine Nachrichten. Andere sind da bei mir zum Beispiel aufgrund meiner medialen Beruflichkeit irgendwie natürlich permanent auch da dran, am Machen und am Tun, was ganz schön auch in die Hose gehen kann, ne?
Wobei, was ich mich jetzt, ich meine, jetzt, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, was ich mich bei dir immer frage, ist ja, dein eigentlicher Beruf, den du ja hast, hat ja mit vegan per se nichts zu tun, außer dass Thomas D. irgendwie seit 20 Jahren vegan ist, also jetzt mal ganz weit hergeholt. Die Frage ist, was ich mir bei dir immer stelle, ist, du wirst permanent viel angeklagt, ich meine, du hast auch viel Zuspruch, du hast auch viele Leute zum Veganen bekehrt, das ist überhaupt keine Frage, aber du wirst ja wegen deiner quasi veganen Tätigkeit, Nebentätigkeit, wie auch immer, relativ viel angegriffen. Und aber wegen deinem eigentlichen Beruf ja so gesehen eigentlich gar nicht. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, okay, die Fantas mag ich nicht, das ist Geschmackssache. Aber ich frage mich immer so, wie gehst du damit um, dass das nicht dein normales Berufsleben irgendwie zu sehr beeinflusst?
Also grundsätzlich beeinflusst das natürlich mein ganzes Leben, das ist klar. Also auch die Anfeindungen, die Angriffe und alles, was passiert. Ich kann niemandem von sich sagen, das bröckelt an mir ab oder das ist total easy. Ich glaube, das ist bei dem, sag ich mal, einen 15-jährigen Teenie in der Schule heißt Mobbing und dann heißt auch, da müssen wir was dagegen tun und Prävention betreiben, was auch gut so ist. Jetzt bin ich halt nicht mehr 15 und kann vielleicht ein bisschen mehr wegstecken als ein 15-Jähriger. Ich habe auch schon ein paar Sachen hinter mir und ein paar Sachen erlebt. Nichtsdestotrotz ist das tatsächlich so, dass mein Beruf, den ich seit über 30 Jahren ausübe, ich bin jetzt halt einfach seit 1989 der Manager von den Fantas, mit dem bin ich natürlich auch bekannt geworden. Und ich stehe natürlich mehr im Rampenlicht als jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer der irgendwie eine vegane Kneipe hat. Ja. Das heißt, die Angriffe sind bei mir natürlich auch häufiger. Also das ist klar, ich stehe natürlich mehr hier und da mal im Rampenlicht, habe schon das eine oder andere auch mal im Fernsehen gemacht. Das ist klar, das polarisiert insofern schon mal für die Leute. Ich polarisiere, glaube ich, deswegen, weil ich halt einfach einerseits dieses mediale Leben lebe, was vielen Menschen nicht zusammenpasst mit dem Veganer. Also die Leute denken, alle Veganer müssen alle immer Jesuslatschen tragen, den ganzen Tag im Garten haken und ihre Hunde streicheln. Ja, und jeder, der das nicht so macht, der ist kein Klischee-Veganer, deswegen ist der quasi gefährlich, weil ich trete ja quasi mit meinem Vegan-Sein in die Welt ein, die man schlichtweg Mitte der Gesellschaft nennt. Ja?
Absolut.
Also ich kann jetzt einfach sagen, mal blöd gesagt, ich bin Veganer, kann aber trotzdem Porsche fahren. Das geht ja gar nicht. Ja, das kannst du ja mal komplett vergessen. Jetzt fahre ich zwar kein Porsche, aber trotz allem, rein theoretisch wäre das ja schon mal ein Problem.
Ja gut, aber ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich meine, du bist Manager von Fantas und von vielen anderen. Also du bist generell Musikmanager, du bist Fotograf, du bist viel unterwegs in der Welt. Ich meine, es ist halt auch so, du kannst halt jetzt auch nicht mit dem Fahrrad fahren.
Nee, das würde ich auch niemals behaupten. Also die Leute werfen mir auch vor, dass ich Auto fahre. Ja, das kannst du auch mit dem Zug machen. So, ja, nee, kann ich nicht. Also das, was ich mache, kann ich nicht mit dem Zug machen. Habe ich alles schon probiert. Egal. Aber um das geht's auch, glaube ich, gar nicht. Es geht, glaube ich, darum, dass ich quasi eine Art Feindbild darstelle, weil ich eben nicht so ein Typ bin, den man einfach ausgrenzen kann. So einfach, das ist so ein irrer Tierschützer, der geht nachts mit Nightshot-Kameras in Hühnerställe. Sondern ich halt so ein bisschen normal im Leben stehe und dann eben vielleicht auch noch so was Ähnliches wie bekannt oder vielleicht sogar ein bisschen prominent rüberkomme bei einem einen oder anderen, und dann wird es natürlich ganz schwierig. Und dann fühlen sich natürlich auch diese eingefleischten Fleischesser sozusagen eben auch angegriffen. Aber tatsächlich ist das wird das mehr und mehr auch zum Problem, weil, also ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ich habe ja eine sehr, sehr erfolgreiche und sehr große öffentliche Seite gehabt auf Facebook, die habe ich vor einem Jahr habe ich von mir abgestellt, weil das einfach Ausmaße angenommen hat, die dann einfach auch an die Psyche gehen. Und da kann man sich auch nicht dagegen komplett wehren. Natürlich kann man sagen, man liest das nicht, dann bekommt man aber E-Mails über seinen Geschäftsaccount von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, auf deiner Seite geht gerade das und das ab, was du gar nicht selbst mitbekommen hast, weil gerade 800 oder 1000 Leute auf einem Thread von dir diskutieren, unterirdisch sich daher beleidigen. Und du denkst so, mein Gott, was ist denn los? Und dann, was machst du? Du musst das natürlich dann lesen. Und dann liest du das wieder alles und stehst wieder da, ja, mehr oder weniger unter Tränen vor deinem eigenen Trümmerhaufen und sagst, oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Das ging ja bei mir dann bis hin zu Morddrohungen und wir finden dich, wir holen dich und die Leute wissen, wo ich wohne, die Leute wissen, wo ich arbeite, was ich mache. Dann wurden die Fantas angegangen, was habt ihr von Arschloch, von Manager und so. Also wird an jeder Ecke wirklich.
Ja, da findet dann gleich so eine Vermischung statt. Also das ist ja dann auch, das eine hat mit dem anderen per se nichts zu tun, aber dann
Wer glaubt mich zu hassen, warum auch immer, die meisten Menschen kennen mich ja gar nicht, ja, aber die hassen mich trotzdem oder glauben mich hassen zu müssen. Das ist zum Glück eine Minderheit, aber wie wir alle wissen, die Arschlöcher sind immer lauter als die netten Menschen. Die machen das größte Geschrei. Die kommen dann halt schon auf eine Art und Weise rüber, die greifen dann alles an. Also das beste Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt von euch, es gibt ein sogenanntes Anti-Vegan-Forum. Da habe ich einen fiesen Rekord aufgestellt. Da gibt es einen Thread, der heißt Berleske ist es vegan und jeder soll es erfahren. Der hat 780.000 Kommentare. Und die sind zu 105% scheiße. Das ist schon ein trauriger Rekord, dass man einfach nur dadurch, dass man sagt, ich bin Veganer und ich versuche mich einfach dem veganen Lebensstil zu unterwerfen sozusagen, und zwar in der gesamten Breite. Ich versuche, was für den Planeten zu tun, ich versuche, was für Tierschutz zu tun, ich versuche, mich selbst auch gesund zu ernähren und anderen Leuten vielleicht auch was aufzuzeigen, was aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Missionieren zu tun hat. Und wenn, dann gern. Also warum nicht? Ich meine, man hat früher missioniert, indem man Leute mit Gewalt zum katholischen Glauben bringen wollte. Selbst wenn ich die Chance hätte, was ich nicht tue, Leute dazu zu zwingen, sich vegan zu ernähren, würde ich ihnen ja nichts Böses damit tun. Was ich ja nun weiß. Tue ich aber nicht, ich rede nur darüber. Aber das reicht schon, um mich zu hassen oder um gehasst zu werden, was ich per se abkann. Also damit habe ich jetzt kein Problem, weil es gibt immer Leute, die einen gut finden und die einen nicht gut finden. Nur siehe unser erster Xondladen, der war offen und 4 Monate vor der Eröffnung hatten wir schon so viele miese Bewertungen, bevor wir überhaupt offen hatten, weil einfach der totale Hass auf uns niederprasselt. Und da muss man schon auch sich selbst davor schützen. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte und das, was ich auch weitergeben will. Ich denke, es gibt viele sehr aktive Veganer, die natürlich eine Mission haben, was ich auch total gut finde. Und viele von denen sind hier und waren auch die letzten 2 Jahre hier und versuchen einfach das Richtige zu tun, was dieses Thema angeht. Das ist ein Riesenthema für uns alle, für unseren Planeten. Da reden wir nicht nur über Tierschutz, da reden wir auch über Umweltschutz und über alles andere, was einfach die Währung für die Zukunft, für unsere Kinder und unsere Kindeskinder ist. Und ich denke, wenn wir daran zugrunde gehen, was mit uns gemacht wird, können wir nichts Gutes mehr tun. Das heißt, ich sage wirklich, Leute, passt auf, was ihr tut, wie ihr es tut, weil irgendwo muss Schluss sein. Also deswegen habe ich meine öffentliche Seite geschlossen, habe nur noch die private Seite, die ist immer noch frequentiert genug und da gibt es immer noch genügend Theater. Das Problem bei dem Unterschied übrigens, falls ihr das nicht wisst, auf Facebook ist es so, eine öffentliche Seite und eine private Seite unterscheiden sich insofern, dass ich bei der öffentlichen Seite die Kommentarfunktion nicht abstellen kann. Beziehungsweise ich kann es nicht ausreichend einschränken. Das heißt, ich bin quasi dem ungefilterten Schwachsinn ausgesetzt, den jeder dort ablassen will. Und das macht natürlich einen Unterschied.
Ne? Also ich kann mich noch in der Hochzeit, kann ich mich erinnern, ich will jetzt nichts zusammenwürfeln, aber ich weiß noch, wo ich in die Festhalle kam, letztes Jahr bei den Fandas, da hast du da irgendwie gesessen mit dem Pulsmesser. Das war, glaube ich, schon so ein bisschen auch die Hochzeit von diesem Ganzen. Ich meine, du bist ja auch nur ein Mensch, ne? Es kann ja, ich meine, vieles prallt an dir ab. Ich meine, klar, du wählst klare Worte. Ich persönlich find's gut. Ich meine, wir sind heutzutage halt auch so, dass oft, ich bin jetzt auch nicht so der Freund vom Kuschelkurs, so in etwa. Das ist auch immer bizarr, dass also viele, die ich so in meinem Umfeld, die sagen, ja, du kennst doch den Bär, oh, das ist schon immer ganz schön hart, was der postet. Da sage ich immer, was heißt hart? Ich meine, es sind klare Worte.
Ja, was heißt klare Worte? Es geht, bin ich überhaupt nicht auf Krawall. Es geht mir nur darum, warum soll ich Fakten in irgendwas verpacken, damit sie jemand anders nicht wehtun? Es sind Fakten. Es ist einfach Tatsache. Ein Schnitzel ist ein totes Tier. Ja. Du bist aber ganz schön hart drauf.
Ja, das meine ich ja. Also
der das Kalb in den Kopf schießt, der ist total Töfte unterwegs oder was. Also da kriege ich halt eine Krise. Ich finde halt einfach, wenn man das nicht sagen darf, dann haben wir das erste Problem. Und das ist das Problem, was wir da draußen haben. Guck unsere Politiker an. Es wird nur rumgekuschelt, rumgelabert, im Kreis rumgedreht. Am Ende des Tages der Audi-Chef sitzt gerade im Knast. Okay? Der sitzt immer noch im Knast. Und jetzt müssen sie 800 Millionen Strafe zahlen. Das ist das größte Wirtschaftsverbrechen, dieser Dieselskandal, egal wie er nun genannt wird. Aber was da passiert ist, ist der größte Wirtschaftsskandal seit Ende des letzten Weltkriegs.
Ja, und jetzt
wird darüber geredet, dass wenn das ein Strafzettel wäre in Höhe von 800 Millionen Euro und dann ist wieder alles gut. Und genauso rede ich halt einfach über mein Thema. Das ist halt einfach, wir halten uns 70 Milliarden sogenannte Nutztiere, obwohl wir nur 7 Milliarden sind und es wird für normal befunden. Ich sage, es ist nicht normal, es ist abartig, es braucht kein Mensch. Wir brauchen kein Fleisch, wir brauchen keine Milch, wir brauchen keine Eier. Da bin ich extrem und ein Arschloch und unsympathisch und der Rest ist total normal. Und das natürlich, das eckt an, okay, wir haben eine jahrhundertelange Historie, Fleisch zu essen, Tiere zu benutzen, zu missbrauchen und so weiter, keine Frage, das kann man auch nicht in einem Tag ändern. Ich frage mich nur, wie lange kuscheln wir noch uns durch die Gegend, weil die Zeit läuft ab, wissen, dass die Zeit abläuft. Da gibt es nichts zu kuscheln, da gibt's auch nicht irgendwie, ich habe mich wirklich schon dabei ertappt, dass ich mir überlegt habe, ich rede einfach mit niemandem mehr, der Fleisch isst. Obwohl es nicht geht, weil ich habe eh schon 90% meiner Freunde verloren, da kommt es auch nicht mehr drauf an. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst Leute, mit denen ich eng zu tun habe, ich schreibe gerade ein neues Buch, das hat jetzt nur sehr indirekt was mit vegan zu tun, da geht es um andere Themen, aber grundsätzlich, auch der Mensch, mit dem ich das schreibe, der ist mit mir eine Woche schreiben, ja, und der ist intensiv mit mir unterwegs, der kriegt das nicht auf die Kette zu sagen, jetzt esse ich kein Fleisch oder kein Fisch. Also der muss fast schon zwanghaft in meinem Beisein dann Fleisch bestellen, um sich gegen mich aufzulehnen. Wo ich dann denke, Alter, ey, hast du noch andere Hobbys? Du musst dich nicht gegen mich auflehnen. Ja?
Also dann quasi dieser Facebook-Kommentar, jetzt erstmal ein Steak, dann in echt.
Darauf erstmal extra Scheibe Schinken.
Ja. Du hast eben schon gesagt, du hast dich tatsächlich entschlossen, deine Fanseite, und das waren ja irgendwie 40.000 oder so, war schon einiges los.
Die Reichweite war halt extrem, das waren 1,5 Millionen in der Woche irgendwie.
Ich kann mich noch dran erinnern, letztes Jahr, war doch letztes Jahr, wo sogar die Bild-Zeitung das aufgegriffen hat mit Frank Zander. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist jetzt auch noch der Tod des Journalismus, weil deine Aussage war ja nicht per se, was der macht, ist scheiße, sondern.
Ja, das kann man ja ganz offen drüber reden. Ich weiß nicht, was das mitbekommen hat. Also Frank Zander macht ja jedes Jahr dieses Weihnachtsessen für Obdachlose. Das ist ein klassisches Beispiel. Ich lese das und sage so, toll, weil da steht natürlich drin, 3.000 Gänsekeulen für Obdachlose. So, es ist mir grundsätzlich egal, ob obdachlos oder nicht obdachlos, ich gönne niemandem 3000 Gänsekeulen. Weil ich einfach finde, 1500 tote Gänse, wenn ich das richtig rechne, die haben nur 2 Keulen, ist einfach Schwachsinn. Und da habe ich einfach nur drunter geschrieben, na toll, jetzt ist er wieder der Held, ja, weil ich zufällig auch weiß, dass Frank Zander sich das Ding quasi zu 95% sponsern lässt. Der verschenkt Kippen, Alkohol und sonst was von irgendwelchen Sponsoren, hat ein Bundesverdienstkreuz, nur mal so nebenher erwähnen, ihn selber kostet das 5000 Euro im Jahr und dafür ist er einfach, ja, ist er in Position und findet das klasse. Ich finde das grundsätzlich gut, obdachlose Speisung, alles prima, kann man machen. Habe ich überhaupt kein Problem damit, ganz im Gegenteil, sollte man sogar machen. Aber ich habe einfach gesagt, die hätten sich bestimmt auch mit veganen Buletten, Kartoffelbrei, Gemüse und sonst was und einer leckeren Soße, hätten sie auch gefreut. Ein Shitstorm in dieser Form habe ich nie wieder erlebt. Das war geisteskrank. Ich habe nach 20 Minuten, als ich diesen Post abgesetzt hatte, habe ich gemerkt, ach du Scheiße. Das ging so durch die Decke, dass ich den Post nach einer Stunde, anderthalb gelöscht hatte, weil ich gemerkt habe, das läuft völlig aus dem Ruder. Weil dann haben sie quasi den Punkt gefunden, jetzt haben wir ihn bei den Eiern, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt geht's los. Und dann war das wirklich am nächsten Morgen um 8 Uhr, kriege ich den ersten Anruf. Hast du schon die Bildzeitung gelesen? Ich lese keine Bildzeitung. Titelseite, also zumindest im Regional her, was ich denn für ein Arsch wäre und überhaupt und Obdachlose und was ich was. Und dann war der Post, den hat jemand gescreenshottet, der war abgedruckt in der Bildzeitung. Und um 9 war ich im Büro und um 9 klingelt das Telefon. Das klingelt in der Medienbranche normalerweise um 9 noch nicht, das klingelt erst gegen 10. Um 9 klingelt das Telefon, der Sevi geht ans Telefon und sagt, du, hör mal, da ist er nicht, lass dich raten, RTL? Ja, nicht, alles klar. Wenn mich erinnere, ging es los. RTL, Sat1, NTV, also wirklich unendlich viele Fernsehsender. Man hat sich darauf gestürzt, als wenn es auf dieser Welt nichts Wichtigeres gäbe, als dass ich sage, ich finde, es ist unnötig, dass Frank Zander 1500 Gänse schlachten lässt für Obdachlose. Das nichts, nicht mehr, nicht weniger war das. Das ging 2 Wochen am Stück wirklich ganz hart. Ich habe dann irgendwann auf Sat.1 ein Interview gegeben für alle. Ich habe gesagt, okay, das muss jetzt reichen. Ich habe das dann abgehakt für mich. Da kamen Morddrohungen, da kamen Leute, die haben mir Leute angedroht, sie kommen aus Berlin hier runtergefahren und schleifen mich nackt am Auto durch die Stadt. Also unfassbar unterirdischste Drohungen irgendwie. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich irgendwann ein halbes Jahr später gesagt habe, jetzt ist gut, also das ist mir zu blöd. Und das kriege ich heute noch aufs Brot geschmiert, also immer noch. Und es ist immer noch so, wo ich sagen muss, okay, ich meine, ich habe es kritisiert, ich kritisiere es auch gern wieder. Ja, ich sage das auch morgen wieder, ich sage, ich finde es kacke. Ja, ich finde jede Art von Massenschlachtung kacke, ob nur für Obdachlose, für kleine Kinder oder für euch, das ist vollkommen wurscht. Aus meiner Sicht hat keiner es verdient, dass für ihn ein Tier sterben muss.
Ja, ich meine, vor allem, du stehst ja auch dazu. Das ist aber, was da halt sehr schade ist, da ist halt, also das ging ja an dem eigentlichen Thema dann auch medial völlig vorbei. Also das war nur noch irgendwie Fanta-Manager irgendwie kritisiert Zander wegen Obdachlosen. Da war ja vom eigentlichen Thema auch überhaupt nichts mehr dann drin gewesen. Nee,
vor allem war ja die Argumentation, was ich denn für Obdachlose tun würde.
Ja.
Das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Ich habe doch einfach nur festgestellt, dass das er macht, aus meiner Sicht fast schon verwerflich ist. Für wen er das tut, ist vollkommen irrelevant.
Ja, vor allem ist es ja auch so, ich meine, du hast schon gesagt, irgendwie, wir halten uns irgendwie ein zigfaches an Tieren über der Weltbevölkerung. Wenn man dann noch weiß, 30% davon landen nur jeden Abend im Müll durchschnittlich in jedem Supermarkt. Ich meine, also bei mir ist es so, ich muss immer so alle, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, alle 3 Monate muss ich mal so eine Woche Pause einlegen von dem Thema. Da mache ich dann auch relativ wenig Facebook und sonst was, weil ansonsten zieht mich das auf Dauer einfach zu weit runter.
Das ist tatsächlich das Problem, was wir alle auch haben. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch jetzt auf Facebook oder eher auf Instagram oder Twitter oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich diese berühmte Filterblase, ja, in der wir leben, die irgendwie sich ja nicht nur generiert durch die Bots und durch die Algorithmen, die Facebook und Twitter glauben, zur Verfügung stellen zu müssen. Am ehesten kennt man es bei Amazon, sucht man einmal aus Versehen für die Oma nach einer Schlagerplatte, kriegt man dafür monatelang irgendwie Schlageranzeigen angezeigt und denkt so, mein Gott, das wollte ich nie. Tatsächlich ist es aber so, dass wir natürlich durch unser eigenes Verhalten, auch gerade speziell auf Facebook, und durch unser eigenes Verhalten und durch unser eigenes Liken und Disliken und Klicken und Weiterleiten und Posten und Reposten und Teilen, einfach unsere eigene Filterblase bauen. Ich merke es bei mir, ich kann eigentlich auf Facebook überhaupt keine Infos mehr rausziehen, die ich nicht schon habe, sondern ich kann eigentlich nur noch zuschauen, wie scheiße die Welt ist. Ja, also ich sehe einfach den ganzen Tag nur Tierleid, ich kenne jetzt bald jedes ermordete Kalb mit Vornamen, weil wirklich alles, was an Tierleid produziert wird auf dieser Welt, erscheint auf meiner Timeline. Das war ununterbrochen. Also das ist 95%, was bei mir erscheint, ist wirklich genau das. Ich bin total eng in dieser Blase drin und das zieht einen natürlich irgendwann runter. Also muss man sich quasi überlegen, ob man jetzt Animal Equality disliked, um wieder vielleicht mal eine normale Nachricht zu bekommen, was natürlich auch scheiße ist. Also gilt eigentlich nur aufpassen, was man wie wo liked und es vielleicht einfach nur mal mitlesen und nicht immer gleich Knöpfe drücken, ist das eine. Die Welt besteht nicht aus Likes, wir leben nicht von Likes, man kriegt kein Geld für Likes, außer man ist YouTube-Influencer oder ist 17. Aber das andere ist, glaube ich, einfach diese Abstinenz, die du gerade angesprochen hast, einfach mal zu sagen, nee, komm, jetzt lese ich mal. Also im Moment lese ich Schlecki Silberstein, das Internet muss weg, eines der geilsten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Total geil, total spannend, gut geschrieben. Und dann lese ich wieder die Zeit und dann lasse ich mal wieder 5 Tage die Ruhe einkehren. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Also diese Abstinenz, die man schon früher immer beim Handy schon mit Kids gesagt hat, nee, geht nicht so viel mit dem Handy um, muss man sich selber eigentlich auch antun.
Jetzt ist ja auch so, du hast ja 1000 Baustellen. Eine deiner Baustellen ist auch, die auch immer wieder diskutiert wird, so nach dem Motto, also Xon, der Laden Xon, der Fastfood-Laden, da bist du ja auf der Suche, also am Umziehen, beziehungsweise bist du auf der Suche nach einem Ladengeschäft. Das wird auch immer wieder thematisiert, so nach dem Motto, jetzt hat er rumgemacht und schon ist er pleite. Jetzt ist die Frage, ist er pleite? Ich weiß es, er ist nicht pleite.
Nee, also wenn ich pleite wäre, dann
würde ich mich, ja, ich hab's jetzt ganz bewusst überspitzt.
Also ich bin nicht pleite.
Nein.
Da würde ich, glaube ich, auch nicht hier sitzen und Reden schwingen oder eine Messe veranstalten. Ganz einfach so, dass wir den Laden da unten aufgemacht haben vor 2 Jahren. Der war ein Jahr offen. Das war einfach ein Standort, wo die Stadt Stuttgart auch gesagt hat, hey, da unten wird viel passieren, das wird so positiv gentrifiziert, weil es ist sehr viel Rotlicht da unten, da passieren aber auch schöne Bars und ein bisschen urbanes, kerniges, urbanes Leben, was in Stuttgart ja eher selten ist, das ist ja alles so ein bisschen Hochglanz in Stuttgart. Es wurde aber genau das Gegenteil gedreht, also da unten ist einfach noch mehr Zuhälterei und noch mehr Prostitution und noch mehr wirklich schlimme Zustände, und wenn du nicht mittendrin einen Laden hast, der eher so familienorientiert ist, wo dann Leute aus dem Schwarzwald oder von der Alp runterkommen mit den Kindern und veganen Burger essen wollen, und der ganze Laden ist außenrum zugeschissen und zugepisst und vorne liegen 4 Junkies und hinten stehen 5 Huren. Schwierig. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, das hat keinen Sinn da unten, wir suchen uns eine neue Location. Und so wie das ist momentan, Immobilienlage, Katastrophe. Wir suchen seit einem Jahr eine Location, haben jetzt tatsächlich 2 Läden gefunden. Wir hatten schon 2 im Petto vor.
Ich wollte gerade sagen, du hattest ja einen, aber da habt ihr euch ja irgendwie ewig rumgestritten.
Mit der ewigen Problematik, ja, mit, also du darfst nur so und so viele Meter in die Tiefe eines Gebäudes bauen und die Genehmigung in Stuttgart zu kriegen.
Ja, mit Bauverordnung von 1960 oder irgend sowas.
Hast du dich, Katastrophe. Ja. Aber kann man nicht ändern, wenn man doch so viele tolle Connections hat, hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt haben wir 2 Läden in petto, da sind wir gerade wirklich am dransten in einer wirklich grandiosen Innenstadtlage, die auch bezahlbar ist, was ungefähr eine 6er im Lotto gleicht. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Da gibt es noch tausende Unwägbarkeiten. Die Leute denken auch immer, ja, mach doch mal da einen Laden
auf,
mach doch mal einen Freiburgenladen, ja, mach doch mal einen Kölnladen, mach doch mal so. Ja klar, logisch. Zack, schmeiße ich kurz 2 Millionen in die Luft, hol mir 30 Leute.
Ist doch ganz einfach, du findest sofort einen Laden, kannst morgen aufmachen, übermorgen bist du Millionär.
Dann gehst du morgens aufs Bürgerbüro, holst du deine Genehmigung und abends machst du auf und am nächsten Tag bist du reich. So stellen sich das die meisten Leute vor. War vorher auch ein Typ da, der meint, ey, ich mach da jetzt einen typischen Laden, willst du nicht mit mir einen typischen Laden aufmachen? Sag ich, ja klar, dann soll ich anfangen. Ich habe sonst keine Hobbys irgendwie. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Zumal wir ja nicht nur, ich bin ja nicht angetreten, um einen veganen Laden aufzumachen. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich wollte eine Kette, ich will ein System, ein franchisefähiges Kettensystem ins Leben rufen, um wirklich in möglichst vielen Standorten, nicht zuletzt auch entstanden aus dem Eigennutz raus, wirklich überall gutes, veganes Essen anbieten zu können. Weil es gibt immer noch keine suffiziente Kette. Ja, es gibt immer noch nicht die Läden, die natürlich haben immer mehr Läden jetzt auch vegane Varianten, was ja super ist. Selbst die Italiener haben verstanden, hey, die Pizza ohne Mozzarella ist ja vegan. Also das, selbst das hat funktioniert jetzt irgendwie, finde ich super. Es ist ja die Zuflucht eines jeden Veganers, ist immer, oh komm, wir gehen zum Italiener und essen eine Pizza ohne Käse, dann passt es wieder. Aber prinzipiell ist es tatsächlich immer noch unser großer Wunsch, und da hat sich auch nichts dran geändert, einfach eine Kette ins Leben zu rufen. Und dazu müssen wir den ersten Laden in Stuttgart machen, weil hier sind wir, hier haben wir Zugriff, um das System zu vervollständigen.
Ja, vor allem, da testet ihr ja auch so die ganzen Abläufe und so weiter.
Du musst ja dieses System erstmal fertig kriegen. Wenn das System steht, dann schreibst du das nieder. Wir haben jetzt Franchise-Spezialisten aus der Schweiz involviert. Das sind jetzt insgesamt in der Xon Deutschland GmbH, in der Holding, 9 Gesellschafter aus allen Bereichen, von IT, ein Brauereimeister, der die Bionade damals erfunden hat, ist zum Beispiel bei uns mit drin, und ähnliche Menschen, die einfach daran arbeiten, dieses Ding groß zu machen. Aber du brauchst halt, im Gegensatz zu Amerika oder England, wo du sagst, ich habe eine Idee und jemand sagt, hier, nimm 30 Millionen, mach mal, brauchst du in Deutschland immer die berühmten belastbaren Zahlen. Das heißt, du musst erstmal irgendwas vormachen, damit man dann hinterher traben kann. Also wir sind in Deutschland weit davon entfernt von Risikokapital oder irgendwas. Das ist hier ein sehr, sehr komplizierter Prozess.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ich meine, du bist ja eh Geschäftsmann, aber ich frage mich auch, also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich war da blauäugiger. Du hast schon immer gesagt, das dauert alles. Ich persönlich als Konsument hätte gedacht, das geht viel schneller, bin ich ehrlich. Ich frage mich immer, klar, zum einen liegt es heutzutage daran, dass es kam gerade die Woche so eine schöne Doku, 90 Minuten über die Schneider-Pleite. Der ist irgendwie noch zu den Banken und hat das Geld hinterhergeschmissen bekommen. Das ist heute nicht mehr so. Jeder, der sich selbstständig macht oder irgendwie, der weiß, von was man da redet. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Sache, die ich mich frage, bist du damit vor deiner Zeit? Aber du hast es ja eben schon gesagt, wir haben ja eigentlich gar keine Zeit mehr.
Also die eine Sache ist die Notwendigkeit für den Planeten und für den Tierschutz, die andere Sache ist die Notwendigkeit für die Wirtschaft und der Gegenwind. Also natürlich, ich glaube, wir sind tatsächlich so, also es gab ja einen veganen Hype. Ja, der war vor 3 Jahren etwa. Vor 3 Jahren hat das irgendwie total geboomt. Du hattest vorher mit Matthias drüber gesprochen, es gab plötzlich veganes Wasser und veganes Stroh und veganen Beton oder so was. Also war alles vegan, was vorher als normal war. Also das beste Beispiel ist ja unsere allseits geliebten Mannerschnitten, die gibt es seit, glaube ich, 50 Jahren.
Das ist ja
schon immer vegan. Jetzt steht da drauf, vegan in Klammer unveränderte Rezeptur. Also sie wollen es an Veganer auch verkaufen, weil viele Veganer wussten gar nicht, dass Mannerschnitten vegan sind, weil da ist einfach kein Ei drin und nichts. Aber Jeder Zweite sagt, ach, die sind vegan, dann esse ich das nicht.
Also
vor allem, ich kann ich ja nicht essen, weil ich bin ja kein Veganer. Das ist das Allergeilste.
Also bei Manner weiß ich sogar, die Mannerschnitten sind schon immer vegan. Dann haben die sich ja erst nur das V-Label mit vegan drauf machen lassen. Das weiß ich.
Witzig.
Die hatten 15% Umsatzeinbruch innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten. Also was für so eine große Marke viel ist und vor allem auch sehr schnell ging.
Natürlich. Also und es gibt das große Beispiel hier, unser geliebtes Curler in Adam in Feuerbach, ein ganz, ganz wunderschönes veganes Restaurant. Da werden ja gern Gutscheine verschenkt. Ja? Und werden Gutscheine verschenkt an Weihnachten, dann schenkt jemand was, irgendjemand, ganz speziell jüngere Leute, schenken ihren Eltern oder ihren Großeltern einen Gutschein für ein veganes Abendessen. Und dann kommen tatsächlich diese Menschen dahin und sagen, sie würden gerne den Gutschein in Bargeld umtauschen, weil sie seien ja keine Veganer und deswegen können sie ja nicht vegan essen.
Ja.
Ich meine, so weit, zu viel zum Thema, sind wir zu früh.
Ja,
also es gab diesen veganen Hype. Und dieser vegane Hype hat, das ist typisch im Marketing. Also wer ein bisschen Ahnung von Marketing hat, weiß, wie das geht. Das kommt irgendeine Marke oder irgendeine Marktlücke oder irgendwas kommt an. Dann wird es irgendwie aufgenommen, wenn es gut läuft, sogar vielleicht ein bisschen viral geht, macht das Wumm, geht nach oben in der Kurve. Dann gründen sich x Firmen, x andere Brands und die schwimmen alle mit auf diesem veganen Hype und dann kommt die Konsolidierungsphase. Die sieht für den normalen Konsumenten, der keine Ahnung von Marketing hat, so aus, als wenn das klatsch wieder genau da landet, wo es herkam, ist aber nicht der Fall, sondern es sinkt ab auf ein gesundes Level und das ist die Konsolidierungsphase. Und Xond ist eine der Survivor-Brands. Das heißt, wir gehören zusammen mit keine Ahnung, Amidori und anderen Marken zu den Survival Brands, also auch Vegans zum Beispiel, die gibt's immer noch, die gibt's aber nicht mehr mit 11 Läden.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, der anders. Muss die auch umstrukturieren. Ja, muss die umstrukturieren,
das ist, aber es ist ein ganz normaler Werdegang. Also ja. es wird immer erzählt, Silicon Valley, zack, macht's peng und dann am nächsten Morgen bist du Milliardär. Das ist alles völliger Schwachsinn. Das sind Stories, die sind medial gut transportierbar, aber das funktioniert so nicht. Also allein wenn zum Beispiel so eine Kette wie Vapiano, die mit vegan nichts zu tun hat, dann hat man ja auch gedacht, über Nacht gab's in jeder Ecke in Vapiano. 8 Jahre, bevor der erste Laden offen war. 8 Jahre Vorbereitung, 8 Jahre Feinschliff an jedem scheiß Schild. Wie machen wir das? Machen wir das so? Machen wir das so? Wir haben jetzt die Restrukturierung. Wir haben ein neues Logo, wie ihr seht. Das sieht jetzt anders aus. Es ist ein bisschen moderner. Wir sind ein bisschen aus diesem 70er-Jahre-Design rausgegangen. Das sind alles Leute. Da war eine Professorin für Typografie dran. Allein diese Logo-Umstellungen sind 15.000 Euro. Mal so. Ja? Also da denkt keiner drüber nach. Und genauso, wie lange brauche ich, um eine Immobilie zu finden, das System fertig zu machen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir zu früh dran sind. Ich glaube, dass wir einfach die Zeit brauchen, die es eben braucht, um es solide zu entwickeln, um nachher nicht dazustehen und zu sagen, das hätte klappen können, aber leider haben wir das vergessen. Und das macht keinen Sinn, weil ich glaube, was wir nicht haben, ist eine zweite Chance. Ja. Ich glaube, wir können nicht sagen, wir hören das auf und fangen dann wieder von vorne an, weil dann kommt jemand anders. Aber die eine Chance, da gab es mal einen schönen Spruch von L'Oreal, der hieß, you never get a second chance to make a first impression. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach solide und richtig machen. Und ich bin halt nun mal Schwabe, mach's dann halt richtig.
Und wenn es
dann
5 Jahre
dauert, dauert es halt 5 Jahre. Ich meine, die Fandas waren auch nicht nach dem ersten Jahr erfolgreich.
Ich habe im Übrigen da auch eine ganz schöne Anekdote. Bei mir um die Ecke ist ja das vegane Hotel Nikolai. Also das ist ja ein komplett veganes Hotel mit 3 veganen Läden. Das heißt, die Leute, die dort buchen, die wissen, sie buchen in einem veganen Hotel, wo es auch nur veganes Essen gibt. Und das hat er gepostet, ganz frech, er hat eine Anfrage gekriegt. Leute, die haben bei ihm gebucht, freiwillig, kein Geschenkgutschein, und schreiben ihn, ja, sie hätten jetzt gebucht und hätten aber jetzt irgendwie gesehen, es gibt ja nur veganes Essen, sie wären ja aber gar nicht vegan, ob er quasi für sie beim Frühstück einen Sonderwunsch machen könnte mit Speck und Schinken und Eiern. Wo ich so dachte, es gibt, keine Ahnung, 100.000 Hotels und es gibt vielleicht 5 vegane Hotels, ich weiß es nicht, aber prozentual.
Das würde ich auf der Zunge zergehen lassen. Woher kommt das?
Ja, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Woher kommt das?
Ja. Das wirklich, also ich kenne Leute, Handwerker.
Und also die haben das auch ernst gemeint. Das war jetzt auch keine.
Ja. Also klassischer schwäbischer Handwerker fängt mit 15 an, eine Lehre zu machen und geht mit, wenn er Glück hat, 63 in Rente. In dieser Zeit, in diesen 40 Jahren, paar zerquetschte, ist er jeden Morgen um 9.30 Uhr ein Leberkäsebrötchen mit Senf und Weißbrot. Jeden Morgen. Wenn man zu dem sagt, iss doch mal vegan, glaubt er stirbt an Mangelernährung. Wie kann man denn bitte jeden Tag die gleiche Scheiße fressen und glauben, wenn man sich vegan ernährt, ist man mangelernährt? Glaubt er wirklich, er hat Vitamin C und B12 und wie was zu sich genommen, wenn er Fleischkäsebrötle isst und abends eine Fertigpizza von Dr. Oetker auftaut? Und das ist ja wirklich so, dass Leute wirklich jahrelang nichts anderes essen. Ja? Man wundert sich, wie sie das überhaupt überleben, ehrlich gesagt. Ja? Diese Angst, wir hatten da drüben bei der Kulinar, wo wir den ersten Xon-Stand hatten, hatten wir selber Hummus gemacht und alles. Und dann kamen auch so Omas irgendwie, hat es sich vegan, gell? Und ich sage, ja, das ist vegan. Hat sich nichts für mich? Ja, warum? Hey, ich bin doch kein Veganer. Ich sage, ja, jetzt probieren Sie es doch mal. Hat sich aber so lecker. Ja, es ist so lecker, genau um das geht's. Also es ist wirklich, also was die Fleischindustrie, vor allem die Milchindustrie geschafft hat, ist spektakulär. Ist so ähnlich wie vorhin mit Matthias, mit der Mineralwasserindustrie, was sie geschafft haben. Und dagegen müssen wir halt im Einzelnen mit kleinen Pieksern vorgehen. Es ist einfach diese Mystifizierung von Fleisch. Man kann noch so viele Weltrekorde, kommt ja gleich Alexandra zu dem Thema, man kann noch so viele Weltrekordler vorhalten und sagen, der Typ hat in den letzten 10 Jahren kein Stück Fleisch gegessen, kein Glas Milch getrunken, kein Ei gegessen, ist aber gerade Ironman geworden oder ist ein ultra durchtrainierter Crossfit-Sportler oder ähnliche Sachen. Da muss man einfach sagen, da hat die Werbung und die Industrie ganze Arbeit geleistet und ich bin kein Aluhut tragender Verschwörungstheoretiker. Überhaupt nicht. War ich nie, werde ich nicht sein. Das sind Fakten. Es sind einfach Fakten. Ich treibe nicht viel Sport, vielleicht 3-4 Mal die Woche, mache ein bisschen Kraftsport und dann ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Cardio, ein bisschen Fahrradfahren. ich weiß einfach, dass ich mich, seit ich mich vegan ernähre, eine viel schnellere Regenerationsphase habe. Muskelkater ist nur, wenn ich es richtig übertreibe, und er geht auch schnell wieder weg. Und jeder Sportler, ob das nun irgendwie Lewis Hamilton ist, der zwar nur Formel 1 fährt, aber fahr mal eine Stunde mit 300 Sachen im Kreis, dann werdet ihr wissen, was das Sport ist. Dass das eine oder auch andere Leute, die Ausdauersport machen, einfach, die einfach sagen, ey, mir geht so viel besser. Fußballer, die einfach wissen, es heilt schneller, Verletzungen heilen schneller. Es ist einfach die gesündere Ernährung. Und wie man da so eine Paranoia vorhaben kann, dass einem das sozusagen weggenommen wird. Also es ist wirklich so, dass die Leute sich an ihr Schnitzel klammern wie ein Ertrinkender an Rettungsringen. Und da muss man sich schon fragen, wie man das aufbrechen kann. Und ich glaube, das geht nur über immer wieder von Neuem, gebetsmühlenartig dasselbe. Immer wieder Leute, es ist nicht so, es ist nicht so. Und das Schlimmste, wenn wir das abschließen, jetzt kommt auch gleich Alexandra, das Schlimmste finde ich eigentlich, dass wir Ärzte haben, die von Ernährung kein Schema haben. Also man muss heute eigentlich zum Arzt gehen und zum Ernährungsberater, weil das sind komplett zwei Paar Stiefel. Also wenn ich mit meinem Kardiologen spreche, sagt der Herr Lesker, reden wir nicht über Ernährung, haben Sie eh mehr Ahnung als ich. Ja? Also ich gehe regelmäßig zum Kontrollieren von allen möglichen Sachen und dann sagt der Arzt zu mir, wie kriegen Sie denn ein LDL von unter 70 hin? Dann sage ich, na, was für Tabletten ich da nehmen würde? Sage ich, gar keine. Ich esse halt kein Tier. Ja, aber um Gottes Willen. Und sag ich, was um Gottes Willen? Und dann kommt immer die Nummer mit der Mangelernährung. Dann sag ich, schauen Sie doch mal ein Blutbild an. Wo fehlt's denn? Dann sagt er, naja, nirgends.
Sag ich so, eigentlich ja gar nicht, ja.
Nirgends. Genau, ja. So, und jetzt, wo ist das Problem? Dann stellt sich vor, ich bin seit 7 Jahren vegan. Da hätte ich schon 3-mal kollabieren müssen und 4-mal tot umfallen. Und alles, wenn ich nach ihrer Pseudo-Expertise gehe. Und das finde ich das Allerschlimmste, dass die Medizin überhaupt nicht darauf eingeht, ja? Dass wir alle zu Ärzten gehen, dass die Leute zu Ärzten gehen und dort gesagt bekommen, oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Also zum Beispiel kam jetzt wieder bei Quarks, das ist eine meiner Lieblingssendungen, wenn es darum geht, mich aufzuregen irgendwie, kam wieder so ein Ding, ja, die pflanzliche Milchsorten seien ja auch nicht gesünder als Kuhmilch. Also erstmal ist das völliger Quatsch, weil die meisten pflanzlichen Milchsorten bestehen einfach nur aus Wasser und dem, ja, was auch immer, der Sojabohne oder der Mandel.
Hafer,
oder
so. Reis.
Kann man sich auch alles selber zu Hause machen. Insofern die Mandel nicht bio ist oder sonst was, da kann man sich wieder drüber unterhalten, was muss bio sein und wie weit geht man da, will man päpstlicher sein als der Papst. Fakt ist, es sind keine Hormone drin, es ist vor allem kein Casein drin und es sind keine tierischen Fette drin. Und inwieweit 3 Liter Mandelmilch am Tag gesund sind oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich natürlich 11 Latte Macchiato am Tag trinke, ob ich die dann mit Kuhmilch trinke oder mit Mandelmilch, das ist aber ungesund. Aber das wird so populistisch aufbereitet und da steckt einfach dieses unglaubliche Geld der Industrie dahinter.
Vor allem sowas hält sich ja auch noch. Also ich weiß ja, der berühmte Dings von der Sarah Wiener mit dem Soja, das ist ja jetzt Jahre her. Ich glaube, das war schon 1 Jahr alt, bevor wir die erste Xond gemacht haben. Das kommt immer wieder hoch. Also so ein Schiss kommt dann echt immer wieder hoch. Und ist auch so, es gab mal einen Supermarkt, die haben spaßeshalber in manchen Früchten haben die dieses Vegan-Label so eingefräst, sage ich mal. Ich habe leider noch keinen Supermarkt gefunden, der den Test mal mit mir macht. Ich würde es gerne mal richtig machen mit Kamera. Wenn man jetzt hingeht und stellt 2 Sorten Tomaten hin, also dieselben Tomaten, man stellt die einmal in der Kiste hin und sagt, jetzt auch vegan. Und stellt die dahin und sagt irgendwie dann quasi nicht vegan. Ich meine, jetzt die Hardcore-Veganer, die würden sich vielleicht dann noch denken, das ist ohne tierische Düngung. Aber ich würde jede Wette drauf machen, dass die Kiste mit vegan abends voll ist und die andere Kiste quasi abends leer ist. Die Wette, also ja. Ich halte die Wette gegen jeden, der dagegen
halten will. Da gibt es einen, ich suche den jetzt nicht raus, aber ich habe da irgendwo so ein, das machen wir zum Schluss jetzt abschließen. Da gibt es einen so ein Meme, so ein Comic, eine Comiczeichnung. Da sitzen zwei so Rockertypen, so bräsig mit Sonnenbrille da. Da sagt der eine, ich fasse nichts Veganes an. Da sagt der andere, geil, dann kiffe ich alleine und sauf das Bier alleine weg. In diesem Sinne, Prost, schön, dass ihr da seid.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de